Trash Talk. Ein Podcast über Psychologie im Sport.
Moin, wir reden heute über Leistungssport und Corona und insbesondere über Fußball. Unser Gast ist heute Jerome Polenz, Ex-Fußballprofi. In seiner Jugend hat er bei Werder gespielt, in Bremen auch Abi gemacht und danach vor allen Dingen in der zweiten Liga und in Australien weitergespielt. Jetzt ist er Taktikexperte bei der Sportschau und bald auch U15-Trainer der Frankfurter Eintracht. Moin nochmal nach Berlin.
Moin, ich freue mich heute dabei zu sein.
Cool. Über Videokonferenz schnacken wir heute miteinander. Birgit und ich jeweils im Homeoffice in Bremen. Ich stelle mich auch nochmal kurz vor. In meiner Freizeit bin ich vor allen Dingen Ausdauersportler und vom Beruf in erster Linie Sportreporter und Moderator. Und Birgit, du bist?
Ja, ich bin auch Redakteurin bei Buten und Binnen, bin aber auch Sportpsychologin und betreue Hochleistungssportler vor allen Dingen im Einzelcoaching und mache das jetzt so ungefähr seit mehr als 15 Jahren inzwischen.
Ja, so eine Diskussion wie aktuell, die hat man auch noch nie im Profifußball geführt, ob man weiterspielen sollte, ob man nicht weiterspielen sollte. Jerome, bist du froh, in dieser Zeit kein aktiver Fußballer mehr zu sein?
Ach, ich sage mal, alles hat seine Zeit. Ja, und es ist natürlich eine absolute Sondersituation, die hat kein Mensch, kein Spieler bisher durchgemacht. Und das bringt natürlich auch seine Probleme mit sich, ja, oder seine Herausforderungen. Nicht Probleme, sondern Herausforderungen. Und die größte Herausforderung für die Spieler ist es jetzt eigentlich, fit zu bleiben. Ja, also du hast halt nicht den normalen Trainingsbetrieb. Du kannst dich nicht so fit halten, wie du es könntest, wenn du auf dem Trainingsplatz wärst. Und ich glaube, da haben die Athletiktrainer und so ziemlich viel zu tun gerade. Ja, um die Spieler auch wirklich auf einem ordentlichen Level zu halten.
Das ist ja auch so ein motivationaler Aspekt, ne? Muss ich als Psychologin gleich auch nochmal dazu sagen. Das Training ohne Ball, jetzt wird ja in Kleingruppen trainiert, immerhin darf man schon mal wieder gegen den Ball treten. Aber es ist natürlich schwierig als Fußballer, sich einfach nur athletisch fit zu halten. Das gehört ja für viele Fußballer sowieso nicht zum Lieblingsprogramm. Und das ist schon eine große Herausforderung, nehme ich an.
Definitiv. Also man ist kein Fußballer geworden, um nur zu laufen, ja? oder um ohne mit dem Ball irgendwie was zu machen. Die Fußballer, die lieben es, in der Gruppe zu sein, mit dem Ball zu kicken. Und wenn denen das weggenommen wird, das ist natürlich schwierig. Und ich sehe es genauso wie du. Also vor allem von der mentalen Seite her ist es auch extrem schwierig. Also nicht nur im fußballerischen Bereich, sondern auch im privaten Bereich. Weil ich sag mal, der tägliche Ablauf, der ist ja komplett auseinandergeraten jetzt. Also ich meine, du hast Spieler, die Eltern sind, also ja, die Väter sind. Die sind jetzt den ganzen Tag zu Hause mit ihren Kindern auch, mit der Frau und kennen diesen Ablauf, also den Tagesablauf gar nicht und müssen sich auch erstmal daran gewöhnen. Und in so kurzer Zeit sich so komplett umzugewöhnen, das birgt doch schon riesige Herausforderungen.
Wie wichtig ist denn für einen Profisportler so ein, gerade dieser geregelte Ablauf, ne? Also ich frage mal an euch beide.
Ja, also als Profifußballer ist dein ganzer Tagesablauf eigentlich komplett durchgetaktet. Du bist eigentlich in einem täglichen Prozess, der sich immer wieder ähnelt. Und das hast du jetzt halt nicht mehr. Und als Spieler musst du jetzt irgendwie die Kurve kriegen und merken, jetzt sind andere Dinge gefordert. Und es ist auch viel Eigenverantwortung gefordert, was die Fußballer oder die Profifußballer ja nicht so sehr kennen. Normalerweise ist deren Alltagsleben fremdbestimmt oder ziemlich fremdbestimmt. Und nicht viele Spieler, vor allem die Jüngeren nicht, die haben es nicht gelernt, schon diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, vor allem von den jüngeren Spielern her, dass die Probleme haben, so die Spannung zu halten oder auch die Dinge wirklich zu machen, die von denen gefordert sind, weil keiner da ist, der es kontrolliert. Das sind wirklich so banale Dinge. Aber wenn du es nicht gelernt hast, Struktur in dein Leben zu bringen, dann sind die Spieler, die das nicht gelernt haben, die haben jetzt Probleme.
Einerseits ist es so, dass das ja jedem so geht, gerade der zu Hause ist, dass er vor neuen Herausforderungen steht und Kinderbetreuung machen muss und so weiter und so fort. Beim Fußballer ist das nochmal so, dass doch der Fußball so einen ganz großen Teil natürlich einnimmt, auch identitätsstiftend ist. Da wird einem schon etwas Wichtiges weggenommen und ich glaube auch, dass es so schwerwiegender ist, je jünger man ist, weil man da noch nicht die Stabilität gefunden hat, die man vielleicht als erwachsener Sportler gefunden hat. Das ist ja auch ganz normal. Und wenn das jugendliche Leistungssportler oder jugendliche Fußballer sind, dann brauchen die auch noch mal mehr Unterstützung, um in so einer Situation sozusagen das wieder aufzufüllen, ne? Um zu gucken, was ist denn noch wichtig außer Fußball und das den Alltag damit auch zu füllen.
Birgit, was würdest du den Fußballern jetzt zum Beispiel raten in der Situation? Wie sollten sie damit umgehen? Wie kriegen sie Struktur rein? Wie ist man da so? Wie schafft man das, sich da wieder zu motivieren?
Den Jungen oder den Alten?
Ja, sowohl als auch.
Also ich glaube, dass bei den jungen Fußballern, die vielleicht auch auf einem bestimmten Niveau spielen, vielleicht auch in den Jugendmannschaften von Profiklubs, dass die auch betreut werden und dass die auch Unterstützung bekommen von den Sportpsychologen, zum Beispiel in den Nachwuchsleistungszentren. Und die brauchen vor allen Dingen diese Gespräche, die müssen halt einfach angeboten werden, wo man auch guckt, worauf kannst du dich jetzt konzentrieren, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast als sonst. Es ist ja andererseits so, dass so ein jugendlicher Hochleistungssportler oder ein jugendlicher Fußballer vieles, was andere Jugendliche machen, nicht machen kann, weil er so stark auf den Sport fixiert ist. Bei erwachsenen Fußballern würde ich sagen, da kriegen die schon eher Halt in der Familie auch. Viele haben ja auch schon Familie. Nichtsdestotrotz brauchen auch die Unterstützung, um zu gucken, was ist sonst noch wichtig. Vielleicht studiert der ein oder andere ja. Vielleicht kann man den Fokus in dieser Zeit auch darauf lenken, da ein bisschen weiterzukommen. Wichtig ist zu gucken, was ist sonst noch wichtig, was interessiert mich sonst noch und Unterstützung von außen.
Ja, gehen wir mal auf den Bereich des klassischen Trainings. Also in der Saisonvorbereitung ist es ja auch so, dass man am Anfang, wenn eine Saison zu Ende gegangen ist und die Trainingslager vielleicht noch nicht angefangen haben, dass man ja auch einen Plan irgendwie mit nach Hause kriegt, dass man ein bisschen für sich selber trainieren muss. Jetzt so eine lange Zeit und quasi mitten in der Saison, das ist außergewöhnlich, aber Jerome, was warst du so für ein Typ, wenn du da Trainingspläne mit nach Hause bekommen hast, so für den Sommer, hast du das diszipliniert durchgezogen oder hast du auch mal fünf gerade sein lassen?
Du, ich habe auch mal fünfer gerade sein lassen. Also aus meiner Erfahrung und aus Gesprächen mit vielen, vielen anderen Spielern ist es so, dass wenn man mal Urlaub hat, dann möchte man auch Urlaub haben. Natürlich macht man die Übungen, die einem mitgegeben werden, auch gewissenhaft. Der eine mehr, der andere weniger. Aber generell ist es auch so, dass die Jungs mal, wenn sie mal wirklich frei haben, auch wirklich frei haben wollen. Und nicht in der Freizeit, wenn sie irgendwie im Park sitzen oder am Strand liegen, schon drüber nachdenken, ach scheiße, ich muss heute noch einen Lauf machen über eine Stunde. Oh Mist. Und da kommst du gar nicht ans Abschalten. Ja, da bist du noch irgendwie, da bist du noch unter dem Stress, ich habe Urlaub, aber ich muss trotzdem noch arbeiten oder trainieren. So, und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die auch viele andere, die ich kenne, gemacht haben, dass sie im Urlaub gar nicht wirklich abschalten können, weil sie immer wieder diesen Plan im Kopf haben, ach Mist, ich muss heute noch. Und sie haben gar nicht die Zeit, wirklich mal in die innere Ruhe zu kommen. Klar, bei aller Liebe, dass die Trainer wollen, dass ihre Jungs halt wieder fit zurückkommen und am besten schon direkt bereit sind, perfekt ins Training einzusteigen. Diese mentale Pause, die brauchen die Spieler. Und ich glaube, dass das auch unterschätzt wird, weil du die Jungs wirklich voll bombardierst mit Trainingsplänen, mit diesem und jenem. Und die Jungs brauchen auch mal wirklich Ruhephasen.
Ja, bei Werder jetzt so war es, dass sie erstmal 2 Wochen frei bekommen haben, nachdem klar war, okay, die Liga wird ausgesetzt. Ich glaube, da war es ganz gut, erstmal diese mentale Pause noch zu haben. Irgendwann muss man dann wieder einsteigen. Birgit, du wolltest gerade noch was sagen?
Ich wollte nur sagen, dass der Unterschied jetzt natürlich der ist, dass das jetzt nicht Urlaub ist, sondern so eine Zwangspause. Und die da kann natürlich auch sowas wie Angst entstehen oder Ängste entstehen, vielleicht auch so eine leichte Panikreaktion. Und das ist alles ganz normal. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, ne? Dass man den Menschen, die in diesen Situationen sind, egal in welchen Berufsbereichen, ob das jetzt Fußballer sind oder in anderen Berufen, dass man denen erklärt, dass das in so einer Unsicherheitssituation, in so einer ungewissen Situation, wenn man sowas hat, auch nicht ungewöhnlich ist und dass man mit den ganz normalen Coping-Strategien, die man so hat, damit auch umgehen kann. Und dafür muss man halt auch Unterstützung bekommen.
Ja, aus deiner Sicht, wie schafft man es jetzt oder wie haben es die Spieler dann geschafft, sich wieder neu zu motivieren oder wie kann man sich jetzt dann wieder auf die Spiele, die wahrscheinlich im Mai irgendwie anstehen, da vernünftig drauf vorbereiten, auch vom Kopf her?
Also wie die Spieler das jetzt gemacht haben im Einzelnen, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, dass ich unterstelle denen jetzt erstmal, dass sie auch schon Lust haben zu spielen. Das sind ja sehr leistungsorientierte Menschen und wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Die wollen halt einfach Fußball spielen. Im Einzelnen kann ich das nicht beantworten und ich glaube auch, dass das individuell unterschiedlich ist. Ne? Was meinst du denn, Jerome? Wollen die alle spielen, die Bundesliga-Profis, oder gibt es da aus deiner Sicht auch unterschiedliche Meinungen?
ich glaube, dass jeder gerne spielen möchte. Und ich glaube auch, dass wenn die Jungs zurückkommen auf den Platz, dass sie da extreme Spielfreude haben werden. Ja, dass die Jungs einfach froh sind, wieder auf dem Platz zu sein, wieder mit ihren Kumpels zu kicken. Und also dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Effekt sein kann. Was natürlich ein Problem sein wird, ist die körperliche Fitness. Und auch für einige weil sehr wahrscheinlich ja die Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden werden. Das ist dann so ein Ding, wo der ein oder andere Probleme mit haben wird, dass das Stadion nicht voll ist. Dass da kein gewohnter Geräuschpegel ist. Dass da kein gewohntes Pushen ist von den Rängen. Und ich glaube wirklich, dass da der ein oder andere wirklich Probleme haben wird. Und andere werden wiederum damit doch deutlich besser zurechtkommen.
Ja, Birgit, du bist da schon ein bisschen skeptisch, habe ich gerade gesehen. Wieso?
Nee, ich bin da überhaupt nicht skeptisch, aber wir sind ja dann bei dem Thema Geisterspiele und das wird ja jetzt schon seit Wochen wird darüber gesprochen und gemutmaßt, ist es jetzt gut für die Spieler, ist es schlecht für die Spieler, können die überhaupt ihre Leistung bringen? Ich bin da auch schon öfter jetzt zu befragt worden. Und was ich gut finde, ist, dass Jerome gesagt hat, die einen kommen besser damit zurecht und die anderen weniger, weil es gibt da gar keine eindeutige Antwort drauf. Ich glaube, was die meisten interessiert hat, wenn ich gefragt wurde, war immer, können denn die Spieler auch ohne Fans ihre Leistung bringen? Und dann muss ich sagen, zumindest was das Ergebnis von Fußballspielen angeht, spielen die Fans, oder ich sag's mal anders, haben die Fans keinen direkten Einfluss. Es gibt da ja so diverse Studien und da ist das Ergebnis ganz deutlich, dass weder die Anzahl der Fans noch das Verhalten im Stadion, auch nicht wie voll das Stadion ist, irgendeinen Einfluss letztlich auf das Ergebnis hat.
Dem würde ich nicht ganz zustimmen. Aus eigener Erfahrung und auch aus Gesprächen mit anderen. Zum einen zeigen die Daten, dass es deutlich mehr Heimsiege gibt als Auswärtssiege. Also da ist schon ein Einfluss der Fans vorhanden. Und was ich noch sagen will, ist, Fans sind in der Lage, dem Spiel ein anderes Momentum zu geben. Ja, also sagen wir, du liegst 1-0 hinten und dann hast du einen Pfostenschuss, danach hast du eine Ecke mit einer Großchance und auf einmal spürst du dieses Raunen im Stadion. Das spürst du auf dem Platz. Also das geht dir durch die Adern. Und du merkst, ey, da ist was drin. Die Fans peitschen dich an. Und diese Dinge verändern das Momentum von Spielen. Und deswegen ist da wirklich ein Einfluss auch der Fans auf die Spieler. Und dann im Endeffekt auch auf, also kann es einen Einfluss auf das Endergebnis haben. Ja, weil du Aufwind bekommst, Momentum bekommst und der Gegner wirkt plötzlich, oh Mist, was ist denn hier los? Hier ist ein Hexenkessel, wir kriegen die ganze Zeit Chancen gegen uns, Pfostenschuss, Chance um Chance und das kann auch was bei Gegnern bewirken. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und deswegen sage ich, dass oder ist meine Meinung, dass Fans, also der Einfluss von Fans nicht zu unterschätzen ist.
Ja, also darf ich was dazu sagen?
Natürlich.
Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich jetzt eigentlich anfangen soll. Aber Jerome hat natürlich vollkommen recht. Es gibt den sogenannten Heimvorteil. Und es ist tatsächlich so, dass ich weiß im Moment keine konkrete Zahl, das schwankt auch, aber ich glaube 50-60% der Heimspiele werden gewonnen. Es gibt einen sogenannten Heimvorteil, also da stimme ich zu. Aber das eine ist, dass der Heimvorteil sinkt und das schon seit Jahrzehnten immer mehr. Und es ist auch nicht so, dass die Zuschauer einen Einfluss auf diese Ergebnisse haben. Also jedenfalls keinen direkten. Und es gab eine Studie der Sporthochschule Köln und ich meine, die ist so 5-6 Jahre alt und da hat man festgestellt, dass es der Schiedsrichter, die Schiedsrichterentscheidung ein Grund für diesen Heimvorteil ist sogar. Und da hat man 1500 Bundesligaspiele analysiert und hat dann festgestellt, dass im Mittel die Auswärtsmannschaft so eine halbe gelbe Karte mehr bekommt als die Heimmannschaft. Und dann hat der die Studie gemacht hat, 20 Schiedsrichter gebeten, Zweikämpfe zu bewerten, also auf Video, und zu entscheiden, ob das jetzt eine gelbe Karte ist oder nicht. Und dabei wurde dann noch variiert das Gebrüll der Fans im Stadion, ob die das gehört haben oder nicht. Und da hat man halt festgestellt, je lauter das Gebrüll, desto mehr ist das angestiegen, die gelben Karten zu verteilen gegen die Auswärtsmannschaft. Das heißt also, dass man das sogar als markante Variable betrachtet, den Einfluss auf die Schiedsrichter. Und dann gibt es noch andere Gründe, warum es einen Heimvorteil gibt. Und das ist zum Beispiel die Vertrautheit im eigenen Stadion. man fühlt sich da zu Hause. Ja, ich bin ja jetzt auch gerade in meinem Homeoffice. Also hier bewege ich mich ganz anders und verhalte mich ganz anders, als wenn ich jetzt in Jeromes Wohnung da mit ihm zusammensitzen würde. Da wäre ich zwar genauso gesprächsbereit, aber vielleicht nicht ganz so locker und entspannt. Und das ist in so einem Heimstadion auch so. Und dann kann das, wie, weil man sich da so sicher fühlt, wie so eine self-fulfilling prophecy wirken, dass man dann auch mehr Körperspannung hat. Und Körperspannung hat natürlich einen Einfluss auf meine sportliche Leistung. Und das sind so eigentlich die Variablen, die den Heimvorteil beeinflussen. Und es gab ja schon Geisterspiele. In Italien gab es ja so starke Ausschreitungen Mitte der 2000er Jahre. Und da gab es so mehrere Spiele, die ohne Zuschauer ausgetragen wurden. Das ist eine kleine Stichprobe doch, wenn man ganz ehrlich ist. Aber man hat halt festgestellt, dass die keinen Einfluss auf die Ergebnisse hatten, die Tatsache, dass keine Zuschauer im Stadion waren. Es gibt dafür keinen Nachweis. Ich höre jetzt erstmal auf, weil Jerome will sicherlich was sagen.
Genau, also wie du schon sagst, ist die Stichprobe, also die Sample Size, extrem klein. Deswegen kann man daraus keine nachhaltigen Erkenntnisse ziehen. Es sind nur kleine Indikatoren, die aber nichts zu heißen haben, weil einfach die Stichprobe zu klein ist. Wie du aber auch schon gesagt hast, also du hast von dem Wohlgefühl im eigenen Stadion gesprochen. Also auch etwas, was man nicht wirklich messen kann. Dieses Gefühl, wenn die Fans dich, wenn die dich anpeitschen, das ist auch etwas, was man nicht messen kann. Man kann nur die Reaktion daran so ein bisschen sehen. Also jetzt beim Schiedsrichter zum Beispiel, ja. Also in einem Heimstadion wird er immer eher für den Heimverein, also ein bisschen mehr biased sein, zugunsten des Heimvereins. Und das ist, was ich meine mit Momentum. Also die Reaktion oder das Endergebnis ist, dass der Schiedsrichter ein bisschen mehr auf deiner Seite ist, dass du dich ein bisschen sicherer fühlst, weil du auch die Maße des Platzes, die sind ja immer alle unterschiedlich, dass du die Maße des Platzes genau kennst, dass du eine Energie von den Fans bekommst. Und deswegen, also auch aus deiner Interpretation heraus, was du mit dem Schiedsrichter gesagt hast, was du mit dem Platz gesagt hast, genau dasselbe trifft auch auf die Fans zu. So, und also ich kann es wirklich nur aus meiner Warte sagen und auch aus der Erfahrung meiner ehemaligen Mitspieler, Fans haben definitiv einen Einfluss. Also allein die Tatsache, wie du dich fühlst, wenn die Fans dich anpeitschen, das, was du auch gesagt hast mit der Körperspannung, die sorgen auch dafür, dass du eine ganz andere Spannung hast. Also Fans haben meiner festen Meinung nach einen deutlichen Einfluss.
Also dann sage ich es nochmal anders. Also wissenschaftlich betrachtet haben sie keinen Einfluss, also was die Studien sagen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Studien der Universität Münster, die viel, viel größere Stichproben genommen haben. Natürlich haben die keine großen Stichproben von Geisterspielen. Die haben das anders gemacht. Sie haben halt Bundesligaspiele ausgewertet und dabei variiert oder geguckt, wo gab es viel Unterstützung, in welchen Spielen gab es wenig Unterstützung. Man kann das methodisch natürlich alles immer noch ein bisschen hinterfragen, ob das dann auch wirklich so, ob man dann wirklich dieses Ergebnis ableiten kann. Aber bislang, sagen die Studien, gibt es keinen direkten Einfluss auf die Leistung. Hallo, nicht wundern. Mit diesem Ton kündigen wir an, wenn wir etwas ergänzen oder genauer sagen wollen, weil wir glauben, dass das wichtig ist. Und an dieser Stelle möchte ich das gerne machen. Bei den Studien geht es darum herauszufinden, ob die Zuschauer einen direkten Einfluss auf das Ergebnis haben. Nicht auf die Leistung, sondern auf das Ergebnis. Und da habe ich mich einmal versprochen. Zwar gibt es bislang keinen Nachweis dafür, dass die Ergebnisse durch den Zuschauer direkt besser werden, aber die Fans, die sind natürlich extrem relevant für den Fußball. Ohne die Fans gäbe es den Fußball in dieser Form ja überhaupt nicht. Und nur mit den Fans wird aus einem Fußballspiel ein großes emotionales Event. Und nur sie ermöglichen natürlich Spielern, eine Bundesliga-Partie so zu erleben, wie Jerome es beschrieben hat.
Trotzdem, du bist der Spieler, du erlebst es, du hast es erlebt, deine Mitspieler und deine Freunde in dem Sport haben es erlebt. Natürlich hat das einen Einfluss auf den Menschen, der da spielt. Das kann auch sein, dass du dich besser fühlst, dass du dich angetrieben fühlst und indirekt kann das dazu führen, dass deine Leistung besser wird. Ich möchte nur auch sagen, dass das individuell wirklich sehr unterschiedlich ist.
Ah, definitiv. Das finde ich halt auch ganz wichtig. Definitiv. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, nur weil man etwas nicht oder noch nicht messen kann, heißt es nicht, dass es nicht da ist.
Also wie man aber so damit umgeht, liegt eher daran, wie der einzelne Spieler mit dieser Situation dann oder wie der sich in der Situation fühlt. Und da gibt es ganz viele Variablen und ganz viele Faktoren, die darauf einfließen. In der Psychologie sagen wir Selbstwirksamkeit. Wie sehr glaube ich, dass ich mit meinem eigenen Verhalten die Wirkung erziele, die ich gerne erzielen will, also sportlich gute Leistung bringe. auch unter verschiedenen Rahmenbedingungen. Aber auch, es gibt ja das Phänomen der sozialen Erleichterung zum Beispiel. Und das sagt ganz deutlich, dass eigentlich, wenn jemand anwesend ist, dass meine Leistung und auch meine sportliche Leistung besser wird. Das funktioniert aber wieder auch nur für einen Teil, für Aufgaben, die sehr gut gelernt sind, die ich besonders gut beherrsche. Dann ist es so, dass die Anwesenheit von anderen sogar für eine Leistungsverbesserung sorgt. Sind es aber Aufgaben, die nicht so einfach für mich sind, die ich noch lernen muss, wo ich noch im Prozess bin, dann kann das auch eine hemmende Wirkung haben und dann kann die Anwesenheit von anderen meine Leistung auch schmälern. Und da würde ich jetzt mal daraus ableiten, dass es auch darauf ankommt, wie erfahren ist ein Spieler, ne, wie alt ist er, wie viel Spielpraxis hat er, wie oft hat er schon in der Bundesliga gespielt, dass das möglicherweise auch eine Variable ist oder ein Faktor ist, der Einfluss darauf nimmt, wie gut er mit der Situation zurechtkommt.
Genau, ich möchte das ganze Ding mal einfach mal umdrehen und von der anderen Seite sehen. Was passiert denn mit Spielern, wenn eine Mannschaft, keine Ahnung, 10 Niederlagen am Stück hat und dann im eigenen Stadion spielt und sobald der erste Fehlpass kommt, das ganze Stadion fängt an zu pfeifen? Was passiert mit den Spielern?
Also ihr Selbstbewusstsein. Denen würde das nicht passieren, glaube ich, ehrlicherweise.
Naja, aber gerade Werder ist so ein gutes Beispiel. Jetzt im Abstiegskampf, da hatte ich auch das Gefühl, die sind über die Saison immer verkrampfter, immer angespannter geworden. Und diese, gerade im Weserstadion, diese Heimstärke, die ist ja auch nicht mehr da gewesen. Also Werder war ja mit einer der heimschwächsten Mannschaften zuletzt. Also da ist ja schon die Frage, ne, ob dann auch für einige Mannschaften Spiele ohne Zuschauer ein Vorteil sein könnte, weil so ein gewisser Druck, so eine gewisse Erwartungshaltung noch einfach wegfällt.
Genau, also wenn die Fans also komplett am Pfeifen sind, dann verliert der Großteil der Spieler das Selbstvertrauen. Also nicht komplett, aber einen großen Teil des Selbstvertrauens. Es gibt natürlich andere Spieler, denen ist das also wirklich Latte. Also die können vor 100.000 spielen, die können vor 10.000 spielen, die können vor gar keinem spielen und die können ihre Leistungskapazität immer abrufen. Solche Spieler gibt es. Thorsten Frings war so ein Beispiel. Also der konnte das immer, dem war das immer egal. Der hat immer seinen Stiefel runtergespielt und immer auf einem Mindestniveau, was top war. Dann gibt's andere Spieler, die sind da sehr, sehr empfindlich. Also sobald den einen Ball verspringt und dann fangen die ersten an zu pfeifen, dann kommt der nächste Fehler, der nächste Fehler, der nächste Fehler. Und die sind da nicht so stabil, wie es jetzt zum Beispiel in Thorsten Frings war. Und also da muss man halt auch schauen, es hat nicht immer einen generellen Einfluss, sondern individuell muss man schauen. Bei dem einen Spieler mehr, bei dem anderen weniger. Und da kommt es dann halt wirklich drauf an, wie ist der Spieler situiert in sich selbst. Also wie geht er das Ganze an? Wie kann er das kanalisieren, auch was da von außen auf ihn einwirkt? Und das ist bei jedem Spieler unterschiedlich.
Genau, das ist einmal die Disposition, die Veranlagung, andererseits die Erfahrung, was habe ich schon gelernt und was für Strategien habe ich auch schon gelernt, um mit solchen Situationen zurechtzukommen oder nicht. Vielleicht sportpsychologisches Handwerkszeug nenne ich das jetzt mal. Bei Werder, da ist ja auch schon viel spekuliert worden, ob das jetzt möglicherweise ein Vorteil sein kann, wenn keine Heimfans im Stadion sind, also wenn Heimspiel als Geisterspiel ausgetragen wird. Werder stand ja schon kurz vor dem ersten Geisterspiel, als es dann doch alles abgesagt wurde. Das kann natürlich einen Vorteil haben, denn es gibt dieses Phänomen Choking under pressure, dass man, wenn der Druck größer wird, erstickt sozusagen, also dass man dann auch seine Leistung nicht mehr so gut abrufen kann. Und es kann sein, dass Heimfans tatsächlich eine Art von Druck für einen Spieler bedeuten. Aber da ich die Mannschaft im Einzelnen nicht kenne und aus welchen Spielertypen sie zusammengesetzt ist, kann ich jetzt natürlich nicht eindeutig sagen, das ist ein Vorteil oder ein Nachteil für Werder. Aber hypothetisch kann das tatsächlich ein Vorteil sein. Der Erwartungsdruck ist dann nicht so offensichtlich, weil die Fans dann nicht im Stadion sind.
Was man aber halt nicht voraussagen kann, ist, wie es sein wird. Das weiß man nicht, weil jeder einzelne Spieler ja Teil des Ganzen ist. Und je nachdem, wie die Gemengelage in der gesamten Mannschaft ist, so wird es dann am Ende ausgehen. Ja? Also ist die Gemengelage so, dass die Jungs sagen, ey, das ist cool, dass die Fans da sind, dann wird es eher einen positiven Effekt haben. Ja, oder einen neutralen Effekt. Sind dann mehr Jungs dabei, ja, die sich von sowas beeinflussen lassen, dann kann es natürlich sein, dass es besser wäre, wenn die Fans nicht dabei sind. Aber das kann man vorher niemals sagen. Hier ist ein interessantes Thema. Hier bist du ja immer abhängig von äußeren Einflüssen. Also, ob die Fans da sind, ob sie nicht da sind. Also, du bist immer von äußeren Einflüssen getrieben. Wo die Spieler hin müssen, ist, dass die äußeren Einflüsse egal sind. Dass du es hinbekommst, oder dass du in der Lage bist zu kanalisieren, Und wenn du richtig gut bist im Kanalisieren, dann kannst du nämlich die positiven Sachen aufnehmen und die negativen wegbrechen lassen. Das ist der Idealzustand eigentlich, was jeder Spieler versuchen sollte, dahin zu kommen und auch bewusst dahin zu kommen. Dass egal wie die Stimmung ist, ist die Stimmung aufgeheizt und negativ, dann prallt das komplett an dir ab. Ist die Stimmung positiv, nimmst du das Positive auf und nutzt es als Energie für dich. Also das ist, glaube ich, ein Ding, was auch viel, viel bewusster auch in die Köpfe der Spieler rein muss, dass sie einen mentalen State erreichen, wo sie das genau so kanalisieren können. Und da sind Sportpsychologen, glaube ich, gefragt, dass sie den Jungs da wirklich das richtige Rüstzeug mitgeben. Und zwar jedem individuell, weil jeder komplett anders tickt.
Gut, das verstehe ich, dass ja jeder auch anders tickt. Aber Birgit, um mal so ein Beispiel zu geben, wie schaffe ich mir dann so ein mentales Rüstzeug an? Also es ist ja klar die Idealvorstellung, dass ich dermaßen auf den Punkt konzentriert bin, dass ich das alles andere ausblenden kann, nur auf mich, meine Mannschaft und meine Leistung mich konzentrieren kann.
Wir können zumindest mit verschiedenen Methoden die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es keinen Einfluss auf die eigene Leistungsfähigkeit nimmt. Dazu gehört einmal die Fokussierung auf die Aufgabe. Das heißt, wenn ich so ein Geisterspiel habe und da ist jetzt keiner, der mich von außen antreibt, wenn ich so jemand bin, der das eigentlich braucht, umso mehr muss ich mich auf die Aufgabe fokussieren, damit mir nicht so auffällt, dass da im Außen etwas fehlt. Das ist das eine. Aufgabenstellung muss klar und konkret formuliert sein. Das andere ist Stressregulation. Wenn ich merke, das setzt mir doch zu oder ich finde es komisch oder unheimlich jetzt in diesem leeren Stadion, dann braucht der Spieler Techniken zur Emotionsregulation. Das heißt Atemtechniken zum Beispiel, ja, dass er sein optimales Aktivationsniveau hat, was er braucht für den Fußball, dass er nicht überaufgeregt ist. Das kann man zum Beispiel mit Atemtechniken machen. Um mich in die richtige Stimmung zu versetzen, das hilft nicht jedem, was ich jetzt sage, aber es hilft vielen, kann man tatsächlich auch versuchen, die richtige Musik zu hören vorm Spiel. Das sind so Rituale, die man sich angewöhnen kann. Machen sehr viele Sportler, mit denen ich zu tun habe tatsächlich. Und das Spannende dabei ist, dass die völlig unterschiedliche Sachen hören, obwohl sie denselben Sport machen. Also jeder hat was anderes, was ihm dazu hilft, in die richtige Aktivation zu kommen.
Was mit Selbstgesprächen zum Beispiel?
Selbstgesprächsregulation. Ein ganz wichtiger Hinweis. So, das ist auch eine Methode zur Emotionsregulation. Man kann sich selber zum einen anfeuern, aber man kann sich selbst die Aufgabe klar machen, um sich wieder zu fokussieren. Auch hier eine Ergänzung, denn ich habe Wichtiges in der Unterhaltung mit Jerome zum Thema Selbstgespräche gar nicht mehr gesagt. Denn negative Selbstgespräche beeinträchtigen tatsächlich die Leistung. Sportler und Sportlerinnen haben sich dabei häufig eine Form von Selbstgesprächen angewöhnt, die ihnen aber gar nicht bewusst ist. Und wenn mir ein Athlet erzählt, dass seine Leistung in einem Wettkampf auf einmal eingebrochen ist und er sich das nicht erklären kann, dann frage ich ihn häufig, was hast du kurz vorher gedacht oder zu dir selber gesagt? Denn meistens geht so einem Leistungseinbruch auch ein negatives Selbstgespräch voraus. Wie zum Beispiel, ich schaffe das nicht. Das wirkt sich auf den Körper aus, die optimale Spannung geht verloren und das sportliche Handeln wird schlechter. Positiv ist, es gibt verschiedene Techniken, um das zu verbessern. Man kann das also selbst regulieren. Ein Beispiel ist der Gedankenstopp. Negative Gedanken werden durch positive ersetzt, in dem Moment, wo sie auftauchen. Außerdem gibt es Rationalisierungstechniken. Die Wirkung der negativen Gedanken soll so minimiert werden, indem man zum Beispiel Argumente findet, um die Situation neu einzuordnen, indem man auf ähnliche Situationen in der Vergangenheit zurückgreift, bei der die sportliche Leistung gut war und sich das dann in Erinnerung ruft und sich selbst sagen kann, das habe ich ja schon mal geschafft, das kann ich. Und natürlich gehört auch die Selbstmotivation dazu, sich selbst bestätigen, sich anfeuern oder auch sich zu beruhigen, indem man sich selbst auffordert, Ruhe zu bewahren. Solche Techniken sind für viele neu und müssen deshalb eingeübt werden. Am besten im Training natürlich, denn dann kann man es im Wettkampf auch wirksam einsetzen.
Aber ich sehe auch, Jerome hat gerade irgendwie genickt. Hast du da noch was beizusteuern zu den Selbstgesprächen?
Auf jeden Fall. Ich kann aus meiner Erfahrung sprechen. Also wie es bei mir war. Ich war auch in jungen Jahren war ich ein Spieler, der immer, also mal hü, mal hot. Ja, mal Top-Spiele gemacht, dann im nächsten Spiel eine Katastrophe gewesen und irgendwann war ich auch an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, ich muss mal eine gewisse Konstanz in mein Spiel. Also ich brauche so ein Minimum-Level, was ich immer erreiche, egal was ist. Und dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie ich das hinbekomme. Und ich habe gemerkt, bei mir funktioniert das über Routinen und über Rituale. Ja, also die Routinen immer am Spieltag dasselbe frühstücken, Ja, also zur selben Zeit dasselbe Frühstücken, die also zu Mittagsschlaf machen, genau, also wirklich abgemessen, so viel Wasser trinken, also 1,5 Liter vorm Spiel, dann zur richtigen Zeit im Stadion sein, gewisse Stabi-Übungen machen und immer die gleichen, dieselbe Musik hören und auch dass zum Beispiel das Trikot und so, dass das alles sitzt, dass ich immer meine Sachen habe, wo ich weiß, das passt perfekt und darin fühle ich mich wohl. Und was ich dann auch gemacht habe, kurz bevor es rausging auf den Platz, habe ich das ist jetzt das Thema Rituale, habe ich mir ein Mantra, was ich mir selbst geschrieben habe, habe ich mir selbst vorgesagt. Und in diesem Mantra war so drin, warum mache ich das, für wen mache ich das, was möchte ich erreichen, was macht mich stark, diese ganzen Dinge. Und das war immer dasselbe Mantra, das habe ich immer zur selben Zeit gemacht. Und als ich das dann ausgesprochen habe, dann wusste ich, okay, jetzt bin ich bereit. Und dann kurz vorm Spiel, kurz bevor der Startpfiff war, habe ich nochmal kurz meine Augen zugemacht und habe einfach die Energie aufgesogen. Also einfach nur, also wirklich mich nur auf meine Ohren, also was ich höre und was ich fühle, darauf fokussiert. Gar nicht geschaut, was passiert, sondern einfach nur, was höre ich, was fühle ich, also meine Sinne irgendwie geschärft. So, und mit Startpfiff wusste ich, jetzt bin ich ready. Und das sind halt wirklich, also Routinen und Rituale. Und das hat mir so sehr geholfen, also dass ich absolut stabil in meinen Leistungen war. Und also von dem Tag an, wo ich angefangen habe, das zu machen.
Und was du jetzt auch beschrieben hast, ist ja alles, was du da gemacht hast, das ist auch sehr professionell. Das führt dazu, dass man dann den Fokus auf das hat, auf die Tätigkeit hat. Was ich als Sportpsychologin mache mit jemandem, der dann im Einzelcoaching bei mir ist, mit dem erarbeite ich exakt genau diese Rituale. Und was einem am meisten hilft, in diesen Fokus zu finden, das wird ganz individuell ausgearbeitet. Was mich neugierig macht, ist, du hast ja keine Geisterspiele gemacht. Aber wenn du jetzt dir deine ganzen Rituale und das, was du da machst, vorstellst, wie hätte dir das geholfen, wenn du jetzt morgen ohne Zuschauer im Weserstadion auflaufen müsstest?
Ich hätte also wirklich ganz genau dasselbe gemacht. Das Einzige, was dann anders gewesen wäre, wäre dieses Aufsaugen nochmal kurz vorm Start. Das hätte gefehlt. Was das dann für einen Einfluss gehabt hätte, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht beurteilen, aber ich wüsste, okay, der Ablauf wäre genau derselbe. Ich wäre genauso vorbereitet wie vor jedem anderen Spiel auch.
Und das, je konzentrierter und fokussierter man ist, desto weniger wichtig ist das, was im Außen ist. Entschuldigung, Jerome, wolltest du was sagen?
Ja, ich wollte sagen, also es ist wie als, also du bist nicht mehr abgelenkt, weil es läuft ein festes Programm ab in dir, was nicht, an dem nicht zu rütteln ist. Das heißt, du hast keine Angst oder irgendwelche anderen Gedanken, die dich ablenken, weil du bist in diesem Programm drin und mit dem Anpfiff bist du im Spiel. Dann hast du eh keine anderen Gedanken mehr, in der Regel. Ja? Aber also dieses Programm, in das du dich selber versetzt, das hilft dir, äußere Einflüsse abzuwehren oder zu kanalisieren.
Aber Jerome, hast du es geschafft, immer diese Konstanz dann auch zu bekommen? Also hat es auch mal besser, mal schlechter geklappt mit den Ritualen, mit der Fokussierung? Oder hattest du irgendwann das Gefühl, jetzt bin ich drin und jetzt hilft mir das einfach, dieser Ablauf vor jedem Spiel?
Also ich muss wirklich sagen, ich hatte immer also eine Mindestperformance, wo ich sage, das ist ein Mindeststandard, den ich immer erreichen will. Und den habe ich auch immer erreicht. Also manchmal natürlich also überschossen, also wirklich top, top. Mhm. Dann manchmal war ich nur an diesem Level, aber ich habe mich in einem Band befunden, wo ich sage, das ist das, was ich mindestens auf den Platz bringen will und nicht darunter. Und das habe ich immer so geschafft.
Ja. Also. Ja, das ist super. Ja, so aus eigener Erfahrung, ich mache ja Ausdauersport so auf so einem Amateur-Level und versuche das eigentlich auch, also mit vor Wettkämpfen eigentlich immer das Gleiche zu frühstücken, nachdem ich irgendwann mal gemerkt habe, okay, vor einem Wettkampf, der richtig gut gelaufen ist, habe ich das und das gegessen, jetzt bleibe ich einfach da dran, weil das hilft mir dann auch zu sehen, weil ich dann denke, beim letzten Mal hat es geklappt, dann funktioniert es auch wieder und habe irgendwann auch mal von irgendeinem Psychologen, Sportpsychologen, wie auch immer gelesen, dass es hilft einfach, auch wenn das total blöd ist oder ich mir erst echt blöd vorkam, aber zu sagen, okay, man fängt einfach zu lächeln an, weil es die eigene Stimmung hebt. Und ich habe wirklich gemerkt dann auch, als ich mich einfach darauf eingelassen habe, es hilft. Aber jetzt hatte ich irgendwie im vorletzten Jahr längere Zeit eine Verletzung, konnte keine Wettkämpfe laufen. Als ich irgendwie nach einem Jahr dann mal wieder einen Wettkampf gemacht habe, habe ich diese Rituale auch irgendwie gemacht und konnte mich dann aber im Lauf nicht so fokussieren. Da sind meine Gedanken irgendwie links und rechts vorbeigegangen und auch wenn es blöd anhört, aber auch beim Laufen erzielt man eigentlich die beste Leistung, wenn man komplett konzentriert ist und komplett aufs Laufen fokussiert ist. Und da hat es dann irgendwie nicht funktioniert. Birgit, was würdest du mir denn raten in so einer Situation, wenn die Fokussierung und die Konzentration mal nicht funktioniert? Also in dem Fall vielleicht die Verletzung, was Unerwartetes, man ist ein Jahr raus und hier mit Geisterspielen ist ja auch irgendwie was Unerwartetes, was Neues, auf das man sich vielleicht auch gar nicht so einstellen kann.
Also erstmal jetzt zu deiner speziellen Situation, wenn man ein Jahr raus ist, dann fängt man nicht von vorne an, aber Sportpsychologie ist Training, Sportpsychologie ist Übung. Man macht das nicht einmal und dann macht man es perfekt. Also ich kenne jedenfalls niemanden, der, sag ich mal, mental sein Verhalten geändert hat und das nicht ungewohnt auch fand. Das ist halt so, wie ich einen Muskel trainiere, trainiere ich auch meine sportpsychologischen Rituale. Und die werden immer normaler und immer selbstverständlicher, je häufiger man sie macht. Und du warst halt komplett raus. Und das wird dann wieder besser, wenn du wieder regelmäßig läufst und wenn du dabei bleibst. Also ich würde als Sportpsychologin sagen, machen und lernen, dass es jetzt schneller geht, sich diese Rituale wieder zurückzuerobern, als zu dem Zeitpunkt, als du sie neu gelernt hast. Geisterspiele, ja, die sind total neu. Nicht für alle, aber ich glaube Gladbach-Köln, ne, war doch das Geisterspiel, was es schon gegeben hat. Der Standard ist ja, dass die, wenn sie Training haben, auch nicht 20.000 Zuschauer da sind, die sie anfeuern. Also es ist jetzt auch nicht, sie kennen das ja, dass da keine Zuschauer sind, wenn trainiert wird zum Beispiel. Das ist schon mal das eine. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, nicht öffentliche Trainings machen Sinn. Trainieren im großen Stadion, einfach damit die Situation nicht komplett neu ist. Dann hat es ja auch schon in Deutschland Spiele gegeben. Ich weiß nicht mehr, ich glaube Bayern, hat nicht Bayern gegen Moskau mal in der Champions League ohne Zuschauer gespielt vor 5, 6, 7 Jahren? Da wären ja die Münchner schön blöd, wenn sie dann nicht ihre diese ehemaligen Mannschaftsmitglieder oder Menschen im Verein, die das miterlebt haben, befragen würden. Was hat euch denn geholfen, um auch von den Erfahrungen von anderen zu profitieren? Ansonsten würde ich sagen, also der Trainer muss mit den Spielern einzeln reden, um zu gucken, ob überhaupt ein Problem existiert. Viele Spieler haben das gar nicht. Und nur dann tätig werden, wenn ein Spieler auch sagt, ja, also ich brauche da mehr, ich brauche da Unterstützung. Ja, und was ich gerade gesagt habe, als Situation simulieren im großen Stadion Trainingsspiel machen zum Beispiel. Jerome, hast noch eigene Ideen, weil du kommst ja aus der Praxis.
Also ich glaube auch, dass im eigenen Stadion vor leeren Rängen zu spielen, also auch wirklich 11 gegen 11 zu spielen, dass wirkvoll sein kann. Was ich glaube, was nicht so funktioniert, ist dieses, dass man sich Leute dazu holt, die schon mal ein Geisterspiel gemacht haben. Weil die auch nur aus ihrer eigenen Erfahrung sprechen können. Und die Ratschläge, die die den Jungs geben, das wird vielleicht für den einen oder anderen funktionieren, weil er ähnlich gestrickt ist, aber nicht für alle. Und deswegen glaube ich, dass es immer diese individuelle Auseinandersetzung mit der Situation braucht. Klar kann man da einen Tipp von kriegen. Und wenn man genauso tickt wie der, dann mag das auch funktionieren. Aber man kann nicht versuchen, allen Jungs zu sagen, ihr müsst das jetzt genauso machen, weil bei dem hat das funktioniert, weil so ist das Leben nicht, so funktioniert das nicht. Ne? Jeder Mensch ist verschieden und jeder muss da seinen eigenen Weg finden, wie er mit der Situation klarkommt. Und da ist Eigenverantwortung gefragt. Setz dich mit dir selbst auseinander. Also erinnere dich daran, unter welchen Konditionen, unter welchen Umständen kannst du deine beste Leistung bringen? Welche Routinen hast du dabei benutzt? Ist ja alles individuell, bei jedem anders, aber versuch dich daran zu erinnern. Und ein Monitoring ist da vielleicht auch gar nicht so schlecht. Einfach mal aufschreiben an den Spieltagen, was habe ich gemacht, was habe ich gegessen, wie habe ich mich gefühlt, was habe ich die Nacht davor gemacht, wann bin ich schlafen gegangen, diese ganzen Sachen. Und dann guck doch einfach mal, wie du gespielt hast. Also von deiner eigenen Selbsteinschätzung, aber auch wie die Trainer dich beurteilt haben. Und dann guck doch mal, wenn du ein besonders gutes Spiel hattest, guck doch einfach mal, was hast du da gemacht. Und gab es da bestimmte Dinge, die vielleicht das gefördert haben, dass du so gut gespielt hast? Und dann probier es beim nächsten Mal nochmal. Und wenn es dann wieder gut funktioniert, dann könnte ja was da dran sein, dass das dich in einen Status versetzt, dass du gut spielen kannst. So, und so fängt man eigentlich an, Rituale auszubilden. Trial and Error. Ausprobieren. Ja? Man kann es nie vorher sagen, was wirklich funktioniert, weil jeder unterschiedlich ist.
Was ich ja spannend finde, ist, ich meine, dadurch, dass es ja so leise ist, wie ist denn das mit dem Coaching? Ich habe nur gelesen, dass Martin Gisdol, der sagt, ja, das ist ganz weird, weil man schreit da was auf dem Platz und dann hören die anderen das ja auch.
Ja, also normalerweise ist es ja so, dass du als Spieler gar nichts hörst. Also in einem vollen Stadion kann der Trainer schreien, was er will, du hörst nichts. Also das Einzige, was funktioniert, ist wirklich Handzeichen, weil du also visuell sehen kannst, was er meint. Die müssen dann aber auch vorher schon definiert worden sein und von jedem Spieler verstanden worden sein, dass es dann auch irgendwie wirkt. Der einzige Spieler, der ein bisschen was mitbekommt, ist der Außenverteidiger, der an der Seite oder der Außenstürmer, der genau an der Seite vom Trainer spielt, wenn dann mal ein Einwurf ist oder so, wo der Trainer ihm was zuflüstern kann oder ihm dann irgendwelche Kommandos geben kann, die er an andere Spieler weitergibt. Auf dem Platz. Aber als Trainer hast du überhaupt keinen Einfluss während des Spiels durch irgendwelches Reinschreien. Das hört kein Spieler. Ist de facto so. Das heißt, den höchsten Einfluss, den ein Trainer hat, ist vor dem Spiel und in der Halbzeitpause. Also es muss alles vor dem Spiel gesagt worden sein und in der Halbzeit gesagt worden sein. Weil während des Spiels kriegst du nichts mit, es sei denn durch Handzeichen.
Und das ist jetzt aber anders. Das heißt also, auch der Trainer muss ja so eine Form von Selbstregulation jetzt haben, dass er, weil das ist ja schon so, dass selbst wenn er Handzeichen macht, das liegt ja auch in der Natur des Menschen, dass man das, was man sagen will, auch rausschreit dann in dem Moment. Das machen Trainer ja auch am Spielfeldrand. Jetzt ist der Unterschied, jeder kann das hören. Und die Frage ist, kann er sich selbst so regulieren, dass er sich auf Handzeichen beschränkt? Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für einen Trainer, nicht über den Platz zu schreien. Auch wenn es ruhig ist, weil das ja auch was mit Aufregung und Emotionen zu tun hat und nicht damit, dass man die Zuschauerkulisse überschreien möchte.
Also ich glaube, dass dieses wilde Reinschreien der Trainer wirklich nur dem geschuldet ist, dass es eine Stressregulation für die Trainer ist. Ein Nutzen für die Spieler hat es niemals.
Ja, aber aus dem Jugendbereich kennt man es ja schon eigentlich noch, ne? Also ich meine, da war die Geräuschkulisse nicht so
Im Jugendbereich ist es komplett anders, weil da hast du, keine Ahnung, 50 Zuschauer, 100 vielleicht bei guten Spielen oder so.
Ja.
Und da hören die Spieler alles auf dem Platz. Also auch wenn du rüber auf die andere Seite schreist, da hört der Spieler schon. Also da ist eine fundamental andere Situation. Und deswegen kann man die als Trainer auch dann gut nutzen im Jugendbereich.
Jérôme, was glaubst du, wie laufen die Spiele dann ab jetzt unter den Bedingungen, unter denen sie dann wahrscheinlich stattfinden werden im Mai? Wird man die Auswüchse merken, die Einflüsse?
Bei dem einen oder anderen Spiel oder bei dem einen oder anderen Team auf jeden Fall. Ich glaube, dass es vielleicht sogar wilde Ergebnisse geben wird. Irgendwie so, keine Ahnung, ein 5-0, 5-1 oder sowas. Und dann wird es auch andere Spiele gehen, da denkt man, oh, das ist alles normal, die spielen wie immer. So, also es ist aber nicht wirklich vorherzusehen. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass es einige Ausreißer geben wird.
Aber jetzt so aus spieltaktischer Sicht vielleicht, das dauert ja auch einfach, wenn man jetzt so raus war, jetzt die Abläufe dann wieder auch zu finden, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, definitiv. Also Abläufe sind total wichtig, gerade im regulären Trainingsbetrieb. Und du hast ja auch so Abläufe mit deinem Mitspieler und so, also mit kleineren Gruppen, aber auch in der großen Gruppe. Und wenn du das halt wochenlang jetzt nicht hattest, dann musst du da auch erst wieder reinfinden. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit die Jungs haben, nochmal gemeinsam wirklich alle auf dem Platz zu trainieren. Ich glaube, wenn sie halt nur eine Woche haben oder so, könnte es schwierig werden. Aber auch hier wieder von Team zu Team wahrscheinlich verschieden.
Darf ich eine Hypothese wagen? Also ich bin nicht die Taktikerin natürlich, ich bin auch nicht die Trainingswissenschaftlerin, ich bin sehr klar die Psychologin, aber ich könnte mir vorstellen, dass so der sehr gute Individualist dann vielleicht doch noch eher zum Erfolg kommt dann für eine Mannschaft als die Mannschaft möglicherweise. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen das Niveau der Spiele bei aller Spielfreude, von der du ja gesprochen hast, Jérôme, was ich auch tatsächlich glaube, dass aber möglicherweise das Niveau etwas niedriger ist. Was meinst du?
Zuerst wollte ich mal sagen, also auch jeder Individualist braucht das Kollektiv, das ihn überhaupt in die Lage versetzt, dass er seine individuelle Qualität ausspielen kann. Also wie es damals war, so ein Arjen Robben oder Frank Ribéry, die in ihre Dribblings gehen konnten und das die Zeit und den Raum hatten, um überhaupt erst in diese Dribblings gehen zu können, da hat es das Kollektiv benötigt, dass überhaupt dieser Raum entstanden ist, dass sie ins 1 gegen 1 gehen konnten. Auch ein Lionel Messi braucht das Kollektiv.
Und Werder?
Sowieso.
Und der Bremen.
Ja.
Wie sehr freust du dich denn, wenn das jetzt tatsächlich passiert und sie spielen?
Ja, extrem, weil dann kann ich endlich wieder arbeiten gehen.
Aber wie es aussieht, wird ja dann ab Mai, Anfang, Ende oder wann auch immer wieder Fußball gespielt. Aber darüber entscheidet dann letztlich ja die Politik dann. Wir sind gespannt, was es dann für Spiele gibt. Danke euch beiden.
Ich danke auch.
Ich auch.